Der Beruf verlangt einem auf die Dauer schon genug ab, dass man sagen kann, wer das wirklich gerne und lange macht, der hat irgendwie so ein Stück Berufung mit dabei.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doktari. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, um sich mit mir auf die Reise in das Universum Krankenhaus zu begeben. In eine Galaxie, die uns beispielsweise durch Arztserien sehr nah erscheint, doch deren Realität häufig Lichtjahre weit von unseren Vorstellungen entfernt ist. Umso schöner ist es, dass uns in der stationären Aufnahme spannende Menschen mit in ihren Kosmos nehmen und uns teilhaben lassen an ihrem Arbeitsalltag. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Dr. Eva Buscher, einer Ärztin, die gleich in zwei sehr anspruchsvollen Fachgebieten zu Hause ist. In beiden Tätigkeiten kann es gut sein, dass sich ihre Patientinnen und Patienten im Nachhinein gar nicht an sie erinnern. Denn sie ist einerseits tätig in der Anästhesie, wo sie Menschen süße Träume bereitet, andererseits kämpft sie in der Notfall- bzw. Intensivmedizin um das Leben von Akutpatientinnen und Patienten, die oftmals kaum noch ansprechbar sind. Wir können uns also auf viele spannende Einblicke freuen und zudem auf einen Blick über den Tellerrand. Denn unsere Gästin engagiert sich auch in ihrer arbeitsfreien Zeit auf vielfältige Weise. Sie unterstützt soziale Hilfsprojekte im In- und Ausland, auf die wir ebenfalls zu sprechen kommen werden. Ich freue mich drauf, deshalb legen wir direkt los und holen Eva doch mal zu uns ins Sprechzimmer.
Dr. Eva Buscher, bitte ins Sprechzimmer, Podcast-Aufnahme.
Willkommen in der stationären Aufnahme, Eva. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Eva, es ist bei uns mittlerweile gute Tradition, dass wir unsere Gästinnen und Gäste mit einer Anamnese, also einer Schnellfragerunde hier in der stationären Aufnahme begrüßen. Deshalb würde ich auch dir zu Beginn gerne 5 Fragen stellen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du bereit?
Ja, ich glaube schon.
Sehr gut. Das wird sich dann bei der Fragenbeantwortung gleich zeigen. Aber die Fragen sind schön entspannt zum Reinkommen. Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Eine Spätschicht, wenn ich morgens vor der Schicht noch was machen kann. Das finde ich immer super. Und wenn ich ein freies Wochenende habe und Wind ist, weil ich gerne kitesurfe und wenn ich dann ans Meer fahren kann, dann bin ich überglücklich.
Oh, das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Und dann schauen wir gleich mal auf die Kehrseite der Medaille. Frage 2. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe? Im negativen Sinn.
Also ich arbeite ja gerade in der Notaufnahme und wenn ich merke, dass an allen Seiten sich die Probleme verstricken und niemand mehr so richtig vorankommt, das finde ich immer ganz furchtbar. Wenn ich so merke, die Organisation entgleitet ein bisschen, das habe ich gar nicht gerne.
Dazu passt eigentlich auch direkt Frage 3. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Oh, das ist schwierig. Also es gibt viele Tage in der Notaufnahme, in denen ich mich frage, warum ich nicht eigentlich in sowas wie der Schwarzwaldklinik arbeite. Aber ich muss schon sagen, auf die Dauer ist es doch eher so das Abwechslungsreiche und Unplanbare, was man in der Notaufnahme hat. Also jeden Tag was anderes haben, nicht wissen, was als nächstes kommt, das ist schon eher meins.
Ja, das ist auch super spannend. Genau darauf werden wir natürlich später auch noch zu sprechen kommen. Vorher Frage 4. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass man mich mit allem ansprechen kann, dass ich relativ lange brauche, bis ich panisch oder wütend werde, was in so einer Notaufnahme schon ganz gut kommt. Also ich bin meistens relativ grundentspannt und man kriegt mich eigentlich auch immer mit Aktivitäten außerhalb der Klinik, also mal nach Feierabend was unternehmen oder irgendwie was planen, dass man irgendwie mit dem Team zusammen was macht. Ich glaube, das kommt auch gut.
Also das sind schon mal alles sehr gute Eigenschaften auch für diesen Podcast, ne? Kommunikativ und nicht schnell panisch und unentspannt. Also wir werden es genau dabei auch belassen, Eva, versprochen.
Ich gebe mir Mühe.
Die letzte Frage unserer Anamnese. Wer ist deine Heldin bzw. dein Held?
Puh, schwierig. Es gibt einige Menschen, die ich beeindruckend finde. Ich muss sagen, wenn es so um medizinische Vorbilder geht, auch wenn das vielleicht sehr klischeehaft ist, aber mein Vater ist auch Arzt und ist schon sehr lange mein Vorbild dafür, ja, wie man ganz viel an Wissen behalten kann, wie man irgendwie das alles zusammenbringen kann, was man mal gelernt hat, außerhalb von dem eigenen Tätigkeitsbereich. Mein Vater empfinde ich als jemanden, der noch ganzheitlich Arzt ist, sozusagen. Und das ist ein Vorbild für mich.
Schön. Papa als Held gibt keinen besseren. Finde ich sehr cool. Wunderbar, Eva. Herzlichen Dank. Das war schon mal ein schöner Aufgalopp. Und nun gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Als Ärztin ist man ja zumindest indirekt eigentlich immer im Dienst. Denn auch wenn du Freizeit hast, kann es ja sein, dass du plötzlich irgendwie irgendwo eingreifen musst. Man kennt das ja aus dem Fernsehen, wenn es dann heißt, wir brauchen einen Arzt, ist ja ein Arzt. Bei anderen Berufen ist das ja nicht so verbreitet, ne? Also
Zumindest habe ich jetzt noch nie jemanden panisch rufen hören, wir brauchen einen Friseur, hier gab es einen Haarunfall, ist hier ein Friseur. Ist eher unüblich. Gab es denn bei dir diese Situation schon mal? Also so ein Notfall, bei dem du spontan zur Stelle sein musstest?
Also es gibt schon Situationen, in denen ich morgens in den Spiegel gucke und denke, ich brauche ganz dringend einen Friseur. Aber nein, auch mit meinem eigenen Berufsleben ist mir das schon auch mal passiert. Das Erlebnis, was mir da am meisten im Kopf geblieben ist, war tatsächlich auf der Rückreise von unserer Hochzeitsreise. Da waren wir im Flugzeug von Kuba zurück nach Paris und irgendwie mitten über dem Ozean kam dann nachts irgendwie die Durchsage, ob medizinisches Personal an Bord wäre. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Mein Mann hat mich dann aufgeweckt. Und da war jemand, der war einfach im Flur zusammengebrochen und nicht ansprechbar. Und da war noch eine Allgemeinärztin aus Frankreich mit dabei und die Tochter des Patienten, die nur Spanisch sprach und das Flugpersonal sprach Englisch. Also es war auch irgendwie so ein bisschen international und dann lag dieser Mensch da und war halt, wie gesagt, nicht ansprechbar, atmete noch und dann begannen wir den zu untersuchen und sahen, dass er zwei verschiedene große Pupillen hat. Zwei verschiedene große Pupillen können ein Hinweis sein auf eine Hirnblutung. Und so eine Hirnblutung kann man sich vorstellen, mitten im Flugzeug mehrere tausend Kilometer über der Wasseroberfläche und weit und breit kein Land. Das war schon nicht so gemütlich. Gut, es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum Patienten verschieden große Augen oder Pupillen haben können. Das eine davon ist, dass man eine Augen-OP gehabt hat, dass man eine Kunstlinse zum Beispiel eingesetzt bekommen hat. Und jetzt hatten wir da ja die Tochter des Patienten dabei und haben die dann auch gefragt, ja, hat ihr Vater denn irgendwie mal eine Augen-OP gehabt? Und sie sagte, nein, niemals. Der hat immer gleich große Pupillen. So dass es dann irgendwie auch schon ein bisschen dramatischer wurde und wir natürlich versuchten, den Patienten irgendwie zu versorgen und gleichzeitig uns aber auch Gedanken zu machen, was ist denn jetzt, wenn der wirklich eine Hirnblutung hat? Und das ging dann auch so weit, dass die eine Kollegin sich dann um den Patienten gekümmert hat und ich dann ins Cockpit musste und mit dem Captain sprechen musste, wo wir denn jetzt notlanden, ja oder nein. Und
boah.
Währenddessen klarte dann der Patient irgendwann auf und war dann auch anamnesefähig, also man konnte sich dann mit ihm unterhalten. Und dann war natürlich seine erste Antwort, ja, nein, natürlich war sein Auge operiert und das gehört so und seine Pupillen waren... Zum Glück schon immer so. Die Tochter hätte ich aus dem Flugzeug werfen können. Aber
das glaube ich sofort, das gibt's ja nicht.
Genau, und da kann einem dann aber schon irgendwie ziemlich schnell aus so einer Urlaubssituation dann eine berufliche, auch nicht undramatische Situation werden. Und ja, das nimmt man halt immer so ein bisschen mit. Ne? Also man natürlich ist man jetzt nicht ständig im Kopf als Ärztin oder Arzt unterwegs, aber man hat schon immer so ein Radar. Also wenn ich auf der Autobahn an einem Unfall vorbeifahre, dann gucke ich auch kurz, braucht da jemand noch Hilfe oder so. Also man hatte immer so ein bisschen das so im Hinterkopf mit dabei, genau.
Wahnsinn, plötzlich bist du mittendrin in so einem Actionfilm, ne? Bist im Cockpit, wir müssen notlanden, oh Gott, was machen wir jetzt? Ist ja völlig crazy. Heieiei. Und sag mal, meine Mama hat sich ja immer gewünscht, dass ich Arzt werde, damit es so einen Arzt auch in der Familie gibt. Das hat natürlich auch so Vorteile, ne? Im Familienkreis. Gab es da denn schon mal eine Situation, wo es gut war, dass du da warst?
Ja, ist natürlich immer Fluch und Segen. Also auf der einen Seite gibt es die typischen Dinge, dass, weiß ich nicht, der Cousin ein Bild von irgendeiner Hautstelle schickt und sagt, sag mal, ist das was Böses, muss ich in die Notaufnahme oder Freunde, die wegen Kindern fragen oder so. Das sind so die alltäglichen Lappalien. Ich glaube, das kennen alle meine Kolleginnen und Kollegen und das macht man ja auch gerne. Was ich schwierig finde, ist, wenn es dann um ein Familienmitglied geht und es dann nicht mehr so, nicht mehr so banal ist. Also da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass ich letztes Jahr mit meinem Mann zusammen einen Motorradunfall erlebt habe. Niemand hat sich wirklich ernsthaft verletzt, aber das war eine Situation, in der man dann doch ganz schnell von dieser Rolle, ich bin hier medizinisches Personal zu, ich bin Angehörige, wechselt und auf einmal in so einer komischen Doppelposition da ist. Also da war es so, dass wir mit mehreren Menschen unterwegs waren. Mein Mann ist vorgefahren und dann ist vor ihm ein Auto quer über die Gegenfahrbahn quasi links abgebogen und hat sich damit quasi in seinen Fahrtweg begeben und erst dann ins Auto reingefahren und wir sind alle kurz vorm Auto noch zum Stehen gekommen. Hat sich zum Glück nur die Schulter angeprallt im Vergleich zu dem, was hätte werden können. Aber da stand ich dann irgendwie schon total geschockt und ich habe dann ihn abgetastet und dann auch festgestellt, ja, in der Schulter gibt es irgendwie eine Instabilität. Was könnte das denn sein? Also der Film läuft trotzdem weiter. Mhm. Es ist eine ganz andere Situation. Man geht da ganz anders rein.
Also ich glaube, das muss ja viel schwerer sein, da auch so einen klaren Kopf zu bewahren, ne? Weil man ja sonst schon so ein bisschen wahrscheinlich versucht, die Distanz zu wahren. Aber das ist in so einem Moment ja völlig unmöglich.
Ja, also das mit der Distanz, ich glaube, das machen alle unterschiedlich. Jeder hat da so seinen Weg, mit Nähe und Distanz mit Patienten und Patientinnen umzugehen. Ich habe das Gefühl, ich habe immer so eine sehr selektive Nähe zu den Menschen. Also ich komme ja ursprünglich aus der Anästhesie. Ich bin eigentlich Anästhesistin. Mhm. Und da sehen wir Menschen immer in sehr kurzen Abschnitten vor ihrer OP ja noch wach. Und das sind meistens sehr nah und sehr intensive Augenblicke. Und da muss man den Menschen auch nah sein, weil häufig die Leute ja nervös sind oder Angst haben oder irgendwas mitbringen aus dem Privatleben, denen kommt man schon nah. Aber das ist für mich so wie so eine Kurzvisite in deren persönliches Umfeld sozusagen. Und da baue ich eine Nähe auf, die gebe ich aber sofort wieder ab. Und das ist so meine Art und Weise, damit umzugehen. Es bricht natürlich vollkommen zusammen, wenn es dann um eine Person geht, die im eigenen Privatleben ganz wichtig ist.
Ja, glaube ich sofort. Mega spannend. Und was ja auch die beiden Erlebnisse zeigen, die du uns gerade geschildert hast, Ärztin oder Arzt ist man halt irgendwie immer. Was würdest du denn sagen, ist der Beruf auch zwangsläufig Berufung oder wird er von außen auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht heroisiert, idealisiert? Also wolltest du zum Beispiel schon immer Ärztin werden oder hattest du so einen Schlüsselmoment, wo du wusstest, yes, das muss ich machen?
Also alles von dem, was du angesprochen hast. Ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Motivationen, aus denen man den Beruf ergreift. Aus beruflicher Sicherheit, aus finanzieller Sicherheit. Ich möchte einen akademischen Beruf machen, möchte aber was mit Menschen zu tun haben. Ich möchte ein Statussymbol haben. Ich glaube, alle diese Dinge, die man ja eigentlich gar nicht so populär findet, die sind da schon alle mit dabei. Aber ich glaube auch, dass diejenigen, die wirklich lange und gerne Arzt oder Ärztin bleiben, dass die das nicht nur aus solchen Beweggründen machen können. Ich glaube, der Beruf verlangt einem auf die Dauer schon genug ab, dass man sagen kann, wer das wirklich gerne und lange macht, der hat irgendwie so ein Stück Berufung mit dabei.
Und demnach spürst du diese Berufung wahrscheinlich ja auch, ne? Wollte ich gerade fragen. Wie war das dann bei dir? Wann hast du diese Berufung gespürt? Wie kam das auf?
Ja, also ich bin in einem halben Ärztehaushalt aufgewachsen. Beide meine Eltern sind Wissenschaftler und mein Vater eben auch Arzt. Ich bin früh immer mit in die Klinik gegangen. Mein Vater ist im Labor tätig gewesen, im Zentrallabor, da wo die ganzen Blutproben reinkommen. Und da habe ich natürlich immer mit geschaut, fand das immer toll und spannend. Also es war so ein Thema, mit dem ich schon immer Berührung hatte. Aber ich glaube, das, was mich so ein bisschen da reingezogen hat, war, dass ich selber als Kind eine Hüfterkrankung bekommen habe. Das ging relativ lange als OPs oder ich musste sehr lange auf Krücken gehen und musste Physiotherapie machen, solche Dinge. Und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen einen Einblick darin gegeben, was Medizin alles so kann. Es hat mir die Scheu genommen. Man kriegt ja einfach viel mit, auch gerade als Kind, wenn man dann fragt, was da gemacht wird und wie die OP läuft und so. Man kommt in diese Thematik so rein und das, glaube ich, das beides zusammen, das hat mich, glaube ich, schon gepackt.
Also das heißt, man kann auch festhalten, man muss nicht schon mit dem brennenden Wunsch, Ärztin oder Arzt zu werden, auf die Welt kommen. Und das ist ja für angehende Medizinerinnen und Mediziner vielleicht auch ein tröstender Gedanke, dass ich sowas dann einfach auch mal entwickeln darf und kann.
Ja, also bei mir war das auch gar nicht so, dass ich jetzt immer Medizin machen wollte, dass ich immer gesagt hätte, ich werde Ärztin, sondern ich hatte so wie, glaube ich, jedes Kind 1000 super verrückte Berufswünsche und habe in den letzten Jahren vorm Abi eigentlich erstmal darauf hingearbeitet, Musik zu studieren. Zwischendurch irgendwie war ich bei der Kripo, dann wollte ich irgendwas mit Natur machen. Aber es war immer so, dass ich diesen Gedanken, oder ich könnte auch Ärztin werden, dass ich den immer mit dabei hatte. Und letztendlich war das, glaube ich, so, dass der Berufswunsch, der am meisten Faktoren mit sich brachte, die ich gut fand, dass die Medizin einfach so ultra viele Perspektiven bietet, in die man sich auch weiterentwickeln kann. So, genau. Das hat mich da, glaube ich, fasziniert.
Und dann trifft man so eine Entscheidung, das Studium geht los. Wie war diese Phase, diese Zeit so für dich? Ist dir das leicht gefallen oder ist dir das schwer gefallen? Wie kann man sich das vorstellen?
Aber am Anfang bin ich fast gestorben, glaube ich. ich glaube, das geht jedem neuen Medizinstudenten, jeder neuen Medizinstudentin so, dass man einfach erstmal völlig überwältigt ist von dem, was man da alles lernen soll. Wenn man jetzt direkt so wie ich aus der Schule ins Medizinstudium kommt, dann ist man meistens daran gewöhnt gewesen, dass man in der Schule gut klarkam, weil man ja doch gute Noten braucht, um direkt zu starten und kommt da erstmal rein und denkt sich, ja, ich weiß ja, wie das geht. Ich kann ja lernen und bin jetzt auch nicht doof. Und dann kriegt man irgendwie 3 riesengroße Atlanten vor die Nase gesetzt und dann soll man die innerhalb von mehreren Monaten komplett auswendig lernen. Und auf einmal sagt einem keiner mehr, wie man lernen soll. Und damit war ich am Anfang überfordert. Die gute Nachricht ist, es sind alle am Anfang komplett überfordert und irgendwie werden ja alle am Ende Ärzte oder die meisten. Und das ist, glaube ich, sowas, also das, wenn ich mich selber damals hätte beraten können, dann hätte ich mir, glaube ich, selber geraten, mich einfach mal ein bisschen zu entspannen und nicht von mir zu erwarten, dass es gleich von Anfang an irgendwie smooth läuft, sondern dass sich das von selber entwickelt, weil das tut es dann auch. Man kommt da rein und dann findet man seine Wege, mit dem Stoff klarzukommen. Und wenn es einem dann auch noch die Begeisterung so ein bisschen packt, dann hat man eigentlich gewonnen.
Das klingt doch sehr gut. Und sag mal, wenn wir bei dieser Zeit mal bleiben, sind dir denn da besondere Erlebnisse oder Menschen auch in Erinnerung geblieben? Also diese Studienausbildungszeit, da macht man ja viele Erfahrungen dann so das erste Mal in diesem Kontext.
Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin im Studium im ersten Semester kennengelernt, die auch dann durch einen lustigen Zufall über mir gewohnt hat, sodass wir quasi eine WG mit zwei Badezimmern und zwei Küchen hatten. Und die mir ein ganz großes Vorbild geworden ist, was so die richtige Art von Lernen anging. Also man muss sich vorstellen, je nachdem, wo man studiert, was das für ein Uni-Umfeld ist. Meins war jetzt sehr forschungslastig und auch sehr, ja, kompetitiv. Und manchmal hat man sich auch nicht nur drum gekümmert, was man eigentlich so weiß, sondern wie man quasi so dagestanden hat. Also es gab viele Studenten und Studentinnen, die ja sehr raushängen lassen haben, wie lange sie am Tag gelernt haben, was sie alles schon können und so weiter. Und dann fühlte ich mich da... Ja,
wer kennt die nicht? Furchtbar.
Genau, fühlte ich mich ganz schön lost. So. Und ich hatte die eine Freundin, die erstens mega schlau ist und zweitens ultra engagiert und von der ich immer so das Gefühl hatte, die hat so den richtigen Weg gefunden, so bei ihren eigenen Faszinationen und Idealen und bei ihren Vorstellungen davon, was sie denn wissen will und können will, zu bleiben. Und mit der habe ich ganz viel einfach mich ausgetauscht. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig ziemlich gut gepusht, aber auch mal runtergebracht und bestärkt. Und ja, waren halt auch einfach ultra dicke Freundinnen und haben dann die Abende bei der einen oder bei der anderen auf dem Sofa verbracht. Und das hat mich, glaube ich, ziemlich gut durchs Studium so durchgetragen. Das nehme ich immer noch total gerne mit von damals.
Ja, geteiltes Leid ist halt immer noch halbes Leid, ne? Genau. Das glaube ich sofort, wenn man da so eine Weggefährtin hat.
Grüße gehen raus an Sie, genau.
Ja, cool. Kannst du dich denn an deine erste Patientin oder deinen ersten Patienten noch erinnern?
Da war ich im 7., 8. Semester und da gab es einen jungen chirurgischen Facharzt, den wir alle ganz toll fanden, der uns mal angeboten hatte, so eine Nachtschicht in der Notaufnahme mitzumachen. Und weil wir den natürlich alle so toll fanden, waren wir alle Feuer und Flamme und dann hatte ich irgendwie prompt so eine Nachtschicht und war da in dieser Notaufnahme mit und lernte dann gerade eine Kopfplatzwunde nähen und wie geht das denn mit dem Zugang legen. Und dann kam ein Polytrauma rein. Eine Kombination aus Verletzungen an einem Menschen, von denen mindestens eine oder eben mehrere lebensbedrohlich sind. Und es war ein junger Motorradfahrer, der war 18, 19. Der hat eigentlich gar nichts falsch gemacht. Er hat nur einen Diabetes gehabt und von dem wusste er noch nicht. Und ist quasi auf seinem Motorrad unterzuckert, ist dann ohnmächtig geworden und ist in die Leitplanke reingefahren und war eben überall verletzt, hatte viele Knochenbrüche und wurde dann operiert. Und ich durfte mit in der OP und durfte halt irgendwie so ein bisschen Haken halten und das, was man so macht, wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Und irgendwann wurde es dann länglich und dann drückte mir einer von den chirurgischen Kollegen Nahtmaterial in die Hand und meinte, du kannst doch nähen. Ich habe das doch vorhin gesehen. Krieg ich schon hin, was soll ich denn nähen? Und dann wurde ich ans Gesicht gestellt und durfte dann innerhalb von Stunden diesem 18-jährigen Menschen die Schnittwunden im Gesicht nähen. Und war natürlich da ganz schön... Ja, überfordert, auch nicht sicher, dass ich das richtig mache, habe dann zwischendurch immer wieder gefragt, es ging natürlich alles gut, es ist, ja, man kriegt das dann schon hin mit so ein bisschen Übung, aber bei dem frage ich mich tatsächlich häufig noch, wie es ihm heute geht und wie er aussieht und hoffe, dass ich ihm nichts...
Und wie er aussieht, genau wollte ich gerade sagen, wie er, das muss man ein Foto schicken.
Ja, also wenn ich jetzt heute die Ärztin in der Notaufnahme wäre, die da die, sag ich mal, die Arbeitsaufträge zuteilt, hätte ich keine Studentin im 7., 8. Jahr dahingestellt. Das war sehr eindrücklich so.
Glaube ich sofort. Mehr kaltes Wasser geht ja gar nicht, in das man da so reinspringen soll.
Ja, es ist halt auch immer so eins oder null. Also entweder man macht was oder man macht was nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Vollnarkose. Da gibt's dann irgendwann den Moment, wo man so einen Patienten einfach narkotisieren muss. Den kann man nicht in einen Dämmerschlaf legen oder nur ein Medikament geben, sondern man ist dann auf einmal halt verantwortlich. Und das geht irgendwie sehr schnell.
Krass. Glaube ich sofort, dass einem da am Anfang, also vielleicht nicht die Hand zittert, aber dass man da mal kurz innehält und das gerade auch spürt, diesen Druck, der dann wahrscheinlich mal kurzzeitig auf den Schultern oder dem Herzen liegt. Aber ja, irgendwann muss man ja ran an den Patienten, ne?
Ja, und dieses Gefühl von Verantwortung, das begleitet einen immer im ärztlichen Leben. Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und seinen Rollen und wird immer wieder an Situationen geführt, in denen man seine eigenen Grenzen erkennt und überschreiten muss oder zumindest an die Grenze gehen muss.
Du hast uns ja eingangs schon verraten, so ein bisschen, wie du zur Medizin gekommen bist und hast auch schon so ein bisschen was zur Anästhesie gesagt. Aber das würde mich nochmal konkret interessieren. Wie bist du dann auf die Anästhesie gekommen? Also was ist für dich das Besondere an dieser Fachrichtung?
Ja, ich habe im Studium irgendwann so einen Punkt gehabt, an dem ich das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Jedes Fach fand ich erstmal ultra spannend in der Theorie und war dann aber häufig enttäuscht von dem, was ich dann eigentlich hätte tun sollen, wenn ich diese Fachrichtung ergreife. Also gerade bei den internistischen Fachrichtungen hat es mich häufig gestört, dass das alles so langwierig ist, dass man am Ende immer Tabletten verschreibt. Und dann hatten wir einen Anästhesie-Block und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich was lerne, was ich inhaltlich spannend finde und dann das, was ich am Patienten, an der Patientin tue, auch sofort faszinierend finde. Was die Anästhesie ja eigentlich ist, ist ja nicht nur Narkose machen, das ist zwar so unsere Brot- und Butter Disziplin, so das, was man täglich so tut. Wir machen ja noch ganz viel mehr. Wir überwachen ja alle Körperfunktionen der PatientInnen während der Narkose oder während eines Intensivaufenthaltes und kümmern uns wirklich darum, alle diese Körperprozesse gut aufrechtzuerhalten. Und dazu muss man unglaublich viel wissen, wie diese Körperprozesse funktionieren. Natürlich gibt es bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Abläufe, die immer gleich sind, aber die muss man wahnsinnig genau und auch wirklich von Minute zu Minute auf den Patienten, auf die Patientin anpassen und muss quasi seinen inneren Computer immer eingeschaltet halten und immer gucken, hey, was passiert jetzt, wie reagiere ich, wie kann ich vorausplanen. Das ist eben was ich sonst aus anderen Tätigkeitsbereichen in der Medizin nicht so kannte. Und das hat mich begeistert. Das funktioniert für mich halt einfach gut, für die Art und Weise, wie mein Hirn funktioniert und wie ich gerne arbeite. Genau, und so bin ich da hingekommen und habe zum Glück doch noch was gefunden in der Medizin, was mich fasziniert. Fasziniert mich bis heute und mache ich auch bis heute gerne.
Und das ist ja auch nicht das Einzige, denn ich habe ja auch eingangs bereits gesagt, dass du nicht nur Anästhesistin bist, sondern auch klinische Akut- und Notfallmedizinerin. Und aktuell arbeitest du als Oberärztin in einer Notfallambulanz. Das ist natürlich auch extrem spannend. Wie kann man sich denn da einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
Oh, Alltag. Gibt's gar nicht. Nein.
Wenn es einen Alltag überhaupt gibt.
Genau. Nein, also zuerst muss ich nochmal sagen, dass ich noch keine fertige klinische Akut- und Notfallmedizinerin bin, sondern ich habe so eine besondere Situation erwischt, dass ich sozusagen auf meiner Oberarztstelle diese Weiterbildung machen darf. Das ist eine ganz coole Chance und natürlich für mich super, dass ich mehrere Dinge auf einmal lerne, mich in mehreren Dingen auf einmal weiterentwickeln kann. Man kennt ja so den Notarzt, die Notärztin von draußen vor dem Einliefern in die Klinik. Das ist ja relativ beliebt. Das machen viele gerne in der Medizin. Und dann kommen die PatientInnen in die Notaufnahme und da werden sie in der Regel den Fachabteilungen zugeteilt. Und dann haben sich die ÄrztInnen der Fachabteilungen um die Weiterbehandlung gekümmert. Und manchmal ist das aber gar nicht so klar. Da kommen PatientInnen mit Krankheitsbildern in die Notaufnahme, bei denen man noch gar nicht abschätzen kann, was es denn wird. Und das, was da eben die Idee ist, ist, interdisziplinärer zu werden und zu sagen, wir gucken nicht mit dem Ziel darauf, den Patienten auf die richtige Station zu bringen, sondern erstmal die akuten Bilder, die sich uns bieten, also die akuten Kombinationen von Problemen zu behandeln und dann erst im Nachhinein zu charakterisieren, wo geht's denn eigentlich hin? Und das ist sozusagen der Approach.
Und demnach hast du ja mit wahnsinnig verschiedenen Sachen dann da auch zu tun, ne?
Genau, also wir teilen ein bisschen in chirurgisch und internistisch ein, aber im internistischen Pool sozusagen, da versuchen wir wirklich alle Fachrichtungen erstmal gemeinsam oder interdisziplinär zu betrachten. Und da kümmere ich mich wirklich um alles von der Patient hat eine Herzrhythmusstörung zu der Blasenkatheter ist verrutscht zu jemand ist mit zu viel Alkohol an Bord in die Notaufnahme gekommen. Und das sind so Dinge, die wir in der Anästhesie sozusagen als Kerntätigkeiten haben. Und da kann ich natürlich in der Notaufnahme dann besonders gut unterstützen.
Eva, ich habe gerade ja nach dem Alltag gefragt, aber dann gibt es ja auch die Tage, die sind genau das Gegenteil. Gab es mal so einen Tag, der so richtig crazy war? Also wo du vielleicht an deine Grenzen gekommen bist, den ganzen Tag rumgerannt oder wo es einfach spektakuläre Sachen gab, mit denen jetzt nicht unbedingt zu rechnen war?
Ja, also jeder Tag besteht irgendwie aus großen und kleinen Katastrophen und großen und kleinen Erfolgen. So, ich glaube, die Tage oder die Situationen, die mir zumindest in Erinnerung bleiben und die mich auch dann nachhaltig prägen, sind so Situationen, in denen es persönlich wurde. Also in denen ich entweder mich unzulänglich gefühlt habe, unsicher gefühlt habe, überfordert gefühlt habe oder wo ich gemerkt habe, so okay, hier habe ich gerade irgendwas, glaube ich, richtig gut gemacht. Auch Tage, an denen man vielleicht nicht geschafft hat, nur professionell zu sein. Da denke ich jetzt zum Beispiel gerade mal daran, dass ich mal einen Tag hatte, an dem ich eine sehr große OP mitbetreuen musste, da als anästhesistische Assistenzärztin und mich einen Tag vorher getrennt hatte von meinem damaligen Freund. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie diese Herausforderung, diese OP zu betreuen, auf einmal ganz viel größer wurde. Ich habe viel, viel schwieriger, viel emotionaler auch Sachen entschieden habe, wo vielleicht auch gar keine Emotionen hergehört. Das war so eine Situation, die fand ich nicht einfach. Was mich immer berühren wird, glaube ich, ist Menschen auf der Intensivstation betreuen, wo es in den Bereich geht, das Leben des Patienten nicht weiter aufrechtzuerhalten. Und da sowohl den Menschen zu betreuen, der diesen Weg geht, als auch seine Angehörigen und alle diese Entscheidungen mit denen durchzugehen, die dazugehören. Das sind Dinge, Situationen, die gehen mir immer nahe und die werden mir, glaube ich, auch immer nahe gehen.
Klingt nach viel Action und nach bestimmt auch oft aufregenden Tagen. Wie schwer ist das dann, den Job auch im Krankenhaus zu lassen, dann heimzufahren und wirklich abzuschalten und runterzukommen?
Das geht gut. Das ist in der Regel glaube ich, deswegen kein Problem, weil man, ja, irgendwann ist der Arbeitsspeicher auch einfach voll. Ich habe meine Empathie, meine Pufferfähigkeiten, mein klinisches Know-how für heute habe ich jetzt aufgebraucht und jetzt bin ich Privatmensch. Das geht bei mir gut. Es hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich mich ja in sehr akuten Fällen rumtreibe. Das macht es, glaube ich, in unserem Fachgebiet, sowohl in der Anästhesie als auch in der Notaufnahme, relativ einfach, dann einen Haken zu setzen. Schwieriger fand ich es in der Intensivmedizin, das ist ja auch ein Tätigkeitsfeld der Anästhesie, wo man PatientInnen häufig über lange Monate begleitet und ein bisschen persönlich anfängt, ja, reinzugeben. Und da wird es dann schwieriger, da kann man dann manchmal nicht so gut loslassen. Ne?
Kann ja fast nicht anders sein, ne? Ist ja klar, dass irgendwie dann das Herz ja dann auch involviert ist, wenn man da Sachen sieht, Sachen hört und Sachen mitbekommt, die einem so ein bisschen unter die Haut gehen. Also kann ja fast nur so sein. Wenn wir schon bei den Herausforderungen des Ärztinnen-Daseins sind, du bist ja eine sehr junge, sehr erfolgreiche Ärztin. Wie nimmst du denn das Thema Hierarchie wahr oder das Spannungsfeld zwischen Frauen und Männern im Krankenhaus?
Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Hierarchien, finde ich, werden eigentlich konstant flacher. Das finde ich auch sehr schön. In den meisten Kliniken hat man inzwischen die Möglichkeit, mit allen im Team mit dem gleichen Grundrespekt zu sprechen, alle zu duzen, weil das vielleicht ein Nebenaspekt ist, aber es macht tatsächlich einen Unterschied, finde ich, im klinischen Alltag. Also, dass auch der Praktikant mit der Chefärztin sprechen kann oder die Assistenzärztin den langjährigen Facharzt kritisch hinterfragen kann. Das sind so Situationen, die immer besser gehen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn man so auch über Menschsein in der Medizin und Fehlerkultur und solche Dinge spricht, dass Hierarchien so flach werden, dass man transparent und klar kommunizieren kann. Wenn man in den Bereich Frauen in der Medizin geht, dann finde ich es immer noch so ein bisschen Thema, nicht, dass Frauen nicht gleichberechtigt wären, aber wenn wir in die Richtung Führungspositionen gehen, wenn wir in die Richtung anspruchsvollere Tätigkeiten gehen, ja, dann kommt halt immer noch das alte Problem rein, dass in der Regel die Frauen diejenigen sind, die sich dann auch um die Familie kümmern, häufig diejenigen sind, die dann länger zu Hause bleiben, die in der Arbeitszeit zurückstecken. Und da merkt man dann schon, dass es Tätigkeitsbereiche gibt, in denen man dadurch benachteiligt wird. Also in der Anästhesie ist es in vielen Kliniken so, dass die Kolleginnen, die zum Beispiel halbtags da sind, einfach nicht in den ganz spannenden Bereichen eingesetzt werden. Teilweise ist das notwendig, weil wenn man jetzt eine lange, aufwendige Prozedur macht, die ein Mensch durchführen muss am Stück, gerade bei uns ist es ja ein Schichtdienstbetrieb, da kann man jederzeit abgelöst werden. Gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür, dass man sagt, du bist nur halbtags da, du darfst deswegen nur, keine Ahnung, die laparoskopischen Gyn-OPs machen, was so der absolute Anfängerbetrieb ist sozusagen. Also das ist so ein bisschen was, das sehe ich noch kritisch, dass da viele Kolleginnen durch Familienplanung oder langjährige Teilzeittätigkeit auf dem Abstellgleis landen, dass es schwierig haben, in die oberen, in die spannenden Positionen zu kommen. Da sind dann doch meistens die Männer durchgelaufen, die Problematik nicht hatten. Und das, finde ich, ist immer noch ein Thema. Das ist auch vielleicht auch ein Mittenantrieb, warum ich mich entschieden habe, also wir haben noch keine Kinder, diesen Weg früher zu gehen und zu sagen, okay, ich probiere mal, ob es so rum funktioniert, eine Stelle zu bekommen, an der ich was Spannendes drehen kann, an der ich die Medizin beeinflussen kann und nicht auf diesem Abstellgleis zu landen.
Das ist schon bitter, ne, dass man diesen strukturellen Nachteil so mitdenken muss. Aber leider fehlt mir auch die Fantasie, wie das so schnell anders wird in den Kliniken. Also das hört man ja leider überall, dass da noch Handlungsbedarf ist und dass dann eben zu wenig Rücksicht zum Beispiel auf die Teilzeitkräfte genommen wird. Ja, im besten Fall kommt ja der Druck so ein bisschen von unten, ne, von den Damen, die das natürlich auch ein Stück weit einfordern und dann die Offenheit eben auch von oben, diese notwendigen Schritte dann auch einfach mal zu gehen. Das wäre ganz wünschenswert. Aber weißt du, was ich cool finde, Eva? Trotz aller Herausforderungen, über die wir ja gerade sprechen, merke ich dir irgendwie bei allem, was du sagst, an, dass du einfach liebst, was du tust, weil du total mit Engagement dabei bist. Und Ausdruck davon ist, finde ich auch, dass du dich über deinen normalen Job hinaus in vielen sozialen Projekten ja auch engagierst, zum Beispiel beim Gesundheitsmobil Hamburg. Die Idee ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Menschen ohne Krankenversicherung und ohne Obdach in einer mobilen Praxis behandelt werden. Kannst du uns mal so einen typischen Einsatz mit dem Gesundheitsmobil beschreiben? Also mit was für Patientinnen und Patienten habt ihr es da zu tun? Was macht ihr da genau?
Also das ist ein Projekt, was ich total unterstützen werde und super finde, was ich auch noch gar nicht so lange mitmache und auch nicht so häufig dazu komme, wie ich gerne würde. Das Gesundheitsmobil ist im Prinzip ein alter RTW, also ein alter Krankenwagen, ausgestattet mit allem Möglichen. In der Regel ist es so, dass wir einmal in der Woche am Hauptbahnhof stehen und dann zusätzlich nochmal alle 2 Wochen an der Reeperbahn etwa, ja, so 2 Stunden, 3 Stunden pro Schicht, je nach Patientinnenzahl, und sind einfach offen und bieten einfach basismedizinische Versorgung für Menschen an, die eben keine Krankenversicherung haben, die keinen Wohnsitz haben. Und das funktioniert relativ unbürokratisch. Ärztlich betreut wird es von Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, auch von unterschiedlichem Ausbildungsstandard. Wir haben immer einen Arzt oder Ärztin und eine Pflegekraft oder Rettungspersonal, die eine Schicht bilden. Und dann kommen zu uns die Menschen rein und werden erstmal, das ist uns ganz wichtig, mit Name und Handschlag begrüßt und dürfen sich zu uns setzen. Die Tür wird zugemacht, sie haben Privatsphäre, das ist was, was ja auf der Straße ganz häufig fehlt. Und dann hören wir einfach mal zu und kümmern uns darum, was akutmedizinisch so vorliegt. Und das kann dann von ganz klein bis ganz groß sein. Also es gibt Menschen, die einfach nur kommen, weil sie sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Gelenkschmerzen. Das ist natürlich, wenn man auf kalten, nassen Straßen schläft, eine häufige Sache. Dann gibt es ganz viele Wunden, die nicht gut versorgt sind. Es gibt irgendwelche Hauterkrankungen, die aus Mangel der Hygiene entstehen, weil man sich halt nicht jeden Tag so waschen kann, wie man das gerne würde. Und dann gibt es aber auch dramatischere Sachen, so. Ich denke da zum Beispiel an einen Patienten, den wir schon kennen, der immer wieder kommt, der so einen künstlichen Darmausgang hat nach einer OP und der mit diesem künstlichen Darmausgang auf der Straße wohnt und der das, finde ich, total wundernswert hinbekommt, dieses Stoma so zu pflegen, dass er damit gut leben kann. Genau, da versuchen wir dann im Rahmen unserer Möglichkeiten, die natürlich beschränkt sind, wir haben nicht alles da, wir können nicht jede Untersuchung anbieten, aber zumindest so weit zu helfen, wie wir können. Und was ganz toll ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Menschen zu überweisen. Es gibt einige Praxen in Hamburg und einige medizinische Versorgungszentren, die auch für Menschen ohne Bezahlungsmöglichkeit, ohne Versicherungsmöglichkeit medizinische Behandlungen anbieten, zum Beispiel Zahnarztpraxen oder gastroenterologische Praxen. Schwierig wird es immer, wenn es um eine Krankenhausaufnahme geht. Und das finde ich sehr bezeichnend, wenn man sich das anschaut, dass fast jeder Mensch, den wir da sehen, dann wehrt, in die Klinik zu gehen. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Und das sind, glaube ich, häufig so Gründe der Scham und der schlechten Vorerfahrungen. Also, dass man zum Beispiel als Mensch, der halt vielleicht nicht top gekleidet ist und nicht ganz best gewaschen ist, in der Notaufnahme auch mal mit spitzen Händen angefasst wird, der vielleicht nicht ernst genommen wird. Dann sind das so Sachen wie Angst vor Kosten, Angst vor der Anschlussversorgung. Also, wenn man dann irgendwie am Bein operiert wird und einen Gips hat, wie soll man mit dem Gips klarkommen, wenn man keine Wohnung hat? Also, da kommen so ganz viele Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, dann rein, die für diese Menschen ganz wichtig sind. Und das finde ich jetzt auch für meine Arbeit, für meine Perspektive eine ganz große Bereicherung, zu sehen, was treibt die Menschen denn um, bevor sie zu uns in die Notaufnahme kommen? Wo kommen die denn her und wie geht's denen eigentlich? Und genau, deswegen ist das eine ganz tolle Arbeit, die ich für total wertschöpfend halte und die mir ganz viel Spaß macht. Also wenn ich da mal so eine Schicht gemacht habe, ich habe jetzt leider länger schon keine mehr gemacht, aber ich hoffe, ich schaff's bald mal wieder, da komme ich da immer eigentlich mit einer richtig positiven Stimmung raus und das macht Spaß.
Glaube ich sofort. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Menschen da einfach super dankbar ja auch sind, wenn ihr da zu ihnen eben auch kommt und eben nicht bitten lasst ins Krankenhaus, wenn du sagst, da fühlen sich viele unwohl. Also super, super schönes und wichtiges Projekt, was ihr da macht. Und neben dem Gesundheitsmobil bist du ja auch im Ausland als Ärztin tätig von Zeit zu Zeit. Gerade erst warst du in Bangladesch.
Da war ich mit den German Doctors. Das ist eine deutsche Organisation, die so ein bisschen analog zu dem vorstellen kann. Ich glaube, das ist so das bekannteste Beispiel, was die Ärzte ohne Grenzen machen. Das sind Freiwilligenprojekte, medizinische Projekte in Ländern des globalen Südens und in wirtschaftlich benachteiligten Ländern überall in der ganzen Welt. Die German Doctors versuchen dort vor Ort langfristig Projekte zu betreuen und da medizinische Struktur aufzubauen, also Krankenhäuser zu unterstützen und eben dann auch vor Ort Wissen reinzubringen. Das Projekt, in dem ich in Bangladesch gearbeitet habe, das war in einer sehr ländlichen Region angesiedelt. Und zwar eine Ecke, in der es ganz viele Teeplantagen gibt. Es gab eine kleine Stadt da in der Nähe, aber neben dieser kleinen Stadt gab es eigentlich nur so winzige Siedlungen zwischen den Teeplantagen. Das Ganze erstreckt sich über, weiß ich nicht wie viele tausend Hektar, aber wirklich so Plantagen, bis das Auge nicht mehr weiter gucken kann. Und in diesem Setting gab es dann ein Missionszentrum, ursprünglich ein christliches Missionszentrum, in dem sich aber ganz verschiedene Projekte zusammengefunden haben. In einem von diesen Untergebäuden hatten wir dann eine medizinische Praxis mit 2 Behandlungsräumen. Und im einen Raum habe ich behandelt und in dem anderen Raum hat meine bengalische Kollegin, auch eine junge Ärztin, die gerade erst den Abschluss gemacht hatte, PatientInnen behandelt. Und genau, das kann man sich eigentlich vorstellen wie sowas zwischen einer Allgemeinarztpraxis und einer Notambulanz. Denn man kann sich vorstellen, dass in so ländlichen Regionen die Menschen einfach keinen Zugang zur ärztlichen Regelversorgung haben. Die Menschen, die auf diesen Teeplantagen arbeiten und wohnen, die sind in der Regel sehr, sehr arm. Es handelt sich da um eine Hindu-Minderheit. Bangladesch ist eigentlich ein muslimisches Land. Und da auf diesen Teeplantagen arbeiten aber eben Familien, die so einer Minderheit, so einer Untergruppe angehören, die von den Plantagenbesitzern sehr klein gehalten werden, die keinen Zugang zu Bildung haben, die keinen Zugang zu Infrastruktur so richtig haben, die eben auch keinen Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Und diese Menschen haben wir da betreut und deswegen hatten wir diesen Fallmix aus ganz simplen Erkrankungen sowie Erkältungen, aber teilweise eben auch Folgen von Verkehrsunfällen oder Tropenkrankheiten und sowas. Das kam zum Glück eher selten vor. Die meisten Krankheiten waren erstaunlicherweise sehr ähnlich denen, mit denen Leute bei uns zum Arzt gehen, also Bluthochdruck und Diabetes, solche Dinge. Aber was ich sehr spannend fand, war, wir sind ja doch durch die westliche Aufklärung geprägt, dass wir alle irgendwie gelernt haben, wie so die Grundprozesse im Körper funktionieren, ohne dass wir ein großes medizinisches Verständnis haben. Und wir können uns irgendwie vorstellen, ob ein Schmerz dumpf ist oder stechend ist oder ob es bei einer Bewegung wehtut oder eher in Ruhe. Das sind so Sachen, da braucht man bei uns keine Erklärung zu. Da bin ich aber häufig auf Menschen gestoßen, die da entweder ein ganz anderes Verständnis von hatten, die andere Beziehungen zwischen, weiß ich nicht, teilweise vielleicht auch religiösen Vorstellungen und Körperprozessen hatten oder die eben so wenig dezidierte Beziehung zu ihrem Körper hatten, dass sie nicht beschreiben konnten, wo der Schmerz liegt oder ob der Schmerz brennt oder ob der Schmerz sticht. Und das war dann manchmal ganz witzig, wie man dann versucht hat, irgendwie auch so kulturell medizinisch zu dolmetschen, zu versuchen zu beschreiben, ja, wie komme ich denn jetzt an die Informationen, die ich von den Menschen haben will, wenn der gar nicht in den gleichen Kategorien denkt, wie ich, gar nicht die gleichen Denkpfade hat. So, das war sehr spannend, genau.
Macht es wahrscheinlich im Zweifel nicht unbedingt leichter dann, genau das, was du gerade geschildert hast.
Nee, überhaupt nicht. Und was es dann auch gar nicht leicht macht, ist, dass man ja dann auch ziemlich allein auf weiter Flur ist, dass man niemanden hat, um mal sich auszutauschen, dass man fast keine Diagnostik hat. Also es war wieder ein totales Zurückkehren zu, was kann ich alles mit meinem Stethoskop, mit meinen Händen machen. Ich konnte zwar Laboruntersuchungen anmelden in einem Labor in der Stadt, aber ich musste eben nicht so wie bei uns ein Laborprofil anklicken und automatisch wurden irgendwie die 20 relevanten Dinge ausgesucht, sondern ich musste Stückchen für Stückchen mir überlegen, was will ich denn wissen? Alles davon musste der Patient selber bezahlen oder die Patientin. Das heißt, das war dann auch wirklich, wirklich wichtig zu wissen. Und ja, dann gab es schon die Möglichkeit, ein Röntgen zu machen. Aber jetzt so dieses, das, was man in einer deutschen Klinik so hat und wir schießen jetzt mal mit Kanonen auf Spatzen und machen alles an Diagnostik, was uns einfällt, das geht halt nicht. Ich glaube, das ist was Hausärzte und Hausärztinnen hierzulande vielleicht gut nachvollziehen können. Man hat so diese Gatekeeper-Funktion. Man muss entscheiden, bist du krank oder bist du nicht krank? Muss ich dich irgendwann weiterschicken oder kann ich dich auf deine Teeplantage lassen? Das war dann gut, dass ich die bengalische Kollegin da hatte, mit der ich mich austauschen konnte. Aber das ist natürlich ganz anders als zu Hause.
Glaube ich sofort. Super, super spannend, Eva. Da wir uns mit Blick auf die Uhr schon so langsam dem Ende unseres Gesprächs nähern müssen, leider, würde ich gerne noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was uns bei der stationären Aufnahme natürlich auch immer interessiert, die Zeitarbeit. Du hast dich bei Doctari gemeldet, weil du dich beruflich verändern wolltest. Wie bist du denn auf Doctari überhaupt aufmerksam geworden und inwieweit hast du den Service dann genutzt?
Ja, also ich habe mich bei Doctari mal registriert unter der Idee, vielleicht, ich habe damals in einem Setting gearbeitet, was relativ entspannt war, mir vielleicht nebenher mit einzelnen Zeitarbeitsdiensten mal was dazu zu verdienen. Es geht ja relativ unkompliziert, dass man sich bei Doctari anmeldet, dann wird man dann auch irgendwie gleich kontaktiert und wird so ein bisschen befragt, weswegen man sich registriert hat, was man denn vielleicht irgendwie für Dienste machen könnte. Und dann habe ich mich da erstmal auf Standby registriert und habe eigentlich nie in der Zeitarbeit gearbeitet, wusste aber immer, okay, wenn ich das mal machen wollen würde, dann wüsste ich schon mal einen Ansprechpartner. Und als ich dann so ein bisschen über berufliche Veränderungen nachgedacht hatte, bin ich über ein Stellenangebot von Doctari für eine Festanstellung gestolpert und habe mich da, ja, da gab es so einen Kurzbewerbungslink, wo man einfach per Klick sich bewerben konnte und wurde dann auch umgehend angerufen von einer ganz netten Recruiterin über Doctari, die sich dann mit mir in ein paar sehr netten Gesprächen und ja Bewerbungsrunden darum gekümmert hat, mir die richtige Festanstellung zu finden und mir dann die Oberarztstelle verschafft hat, in der ich jetzt arbeite. Und genau, das war einfach eine tolle Hilfestellung. Da war ich total zufrieden mit. Und
schön, alles richtig gemacht. Job gesichert, genau. Ja, sehr, sehr cool. Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, Eva, dein Weg, auch so ein bisschen deine Einstellung, die schönen und auch herausfordernden Seiten des Jobs, was würdest du einer jungen Person, die kurz vor der Berufswahl steht, sagen? Warum sollte sie Ärztin werden oder warum sollte er Arzt werden?
Ich glaube, die Frage, ob man Ärztin oder Arzt werden will, die kann man gar nicht so richtig gut beantworten. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die kommt einem immer wieder im Leben. Möchte ich eigentlich Ärztin oder Arzt bleiben? Ich glaube, das kristallisiert sich einfach irgendwann raus, dass es einen dahin zieht. Was ich raten würde, ist, sich immer im Kopf zu behalten, warum man Ärztin oder Arzt ist. Was bewegt mich dazu, das immer weiter zu machen? Und was fasziniert mich daran? Was ist mir daran wichtig? Was für ein Arzt oder was für eine Ärztin möchte ich sein? Was sind sozusagen meine Leitfäden, die mich durch mein Handeln begleiten? Weil man da nämlich sehr schnell mal von abkommen kann. Wenn man in einer großen Klinik anfängt und auf einmal kommen 1000 Sachen, die spannend sind, und in alle Richtungen kann man sich weiterentwickeln, auch in die Forschung, in die Lehre. Dann gibt es wirtschaftliche Unternehmen, die Leute suchen, die eine ärztliche Vorbildung haben. Man kann mit diesem Beruf alles Mögliche machen. Und also zumindest habe ich gemerkt, dass es immer mal wieder Situationen gibt, in denen man sich fragen muss, warte mal, das, was ich da gerade mache, entspricht das meiner Grundmotivation, entspricht das meinem Ethos, bildet das ab, wie ich mit einem Patienten umgehen möchte. Das würde ich jungen Kolleginnen und Kollegen raten, das immer im Hinterkopf zu haben und das nicht zu verlieren. Das Why sozusagen, wie man es neudeutsch so schön sagt.
Das klingt wie das perfekte Wort zum Sonntag, Eva. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Last but not least, bevor wir unsere Sprechstunde beenden, würde ich dich bitten, dass du für uns zum Abschluss, wie alle unsere Gäste, noch einen Notfallkoffer packst. Moment, ich hole ihn kurz hier. Unseren Notfallkoffer. So, da ist er. Und ich bitte dich nun, mir zu sagen, welche drei Dinge bei deinen Einsätzen niemals fehlen dürfen. Welche drei Dinge kommen in deinen ganz persönlichen Notfallkoffer?
Okay, also ich würde sagen, das erste, so eine Rolle Pflaster. Da gibt es dieses absolut fiese, an allem klebende Pflaster, was wir so im Volksmund als Schweinepflaster bezeichnen. Mhm. Das kann man für alles benutzen am Patienten. Damit kann man aber auch Kabel kleben. Damit kann man irgendwie Hosenbinde enger machen. Also das ist so eine Universalwaffe, die darf nicht fehlen.
Okay, das Schweinepflaster packe ich ein. Sehr gut.
Genau, das Schweinepflaster kommt auf jeden Fall mit. Dann würde ich, glaube ich, ein Medikament mitnehmen wollen, was ich sehr mag. Das Medikament heißt Clonidin. Clonidin macht viele verschiedene Dinge, die alle im Notfallsetting ganz cool sein können. Das eine ist, es reguliert den Blutdruck runter, es kann die Herzfrequenz senken, kann helfen, Schmerzen zu bekämpfen und es macht auf eine ganz wunderbare Art ruhig, ohne die Patienten zu benebeln. Mhm. Also das Medikament kann man in so vielen Varianten so gut einsetzen, dass es so eins meiner absoluten Lieblingsmedikamente ist. Es hilft gegen alles, es ist für alles gut, so ungefähr. da würde ich auf jeden Fall eine Ampulle von einpacken. Das muss sein.
Okay, dann haben wir die Schweinepflaster und die Ampulle, die kommt auch noch rein. Was packen wir als drittes und letztes noch in deinen Notfallkoffer?
Ja, ich glaube, da bin ich komplett Anästhesistin. Meine Kaffeetasse, die darf nicht fehlen.
Oh, ja, ja, sehr gut.
Da ist was dran an dem Klischee, man sagt ja immer, dass Anästhesisten ohne Kaffee nicht funktionieren. Es stimmt, ohne Kaffee komme ich nicht durch den Tag. Also meine Lieblingskaffeetasse, die kommt auf jeden Fall mit.
Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr cool. Einen schönen Koffer hast du da gepackt, Eva. Ja, und dann, warte mal, ich muss erstmal unseren Notfallkoffer hier wieder sicher im Gepäckfach über mir verstauen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und deine offenen Worte zu bedanken. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir, Eva. Und es war super spannend, ein bisschen in deinen Arbeitsalltag und ja auch in deine Gedankenwelt einzutauchen. Tausend Dank, Eva.
Ja, danke euch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und war cool, bei euch mit dabei sein zu dürfen.
Das ist schön zu hören. Vielen Dank, Eva. Und vielen Dank auch Ihnen da draußen fürs Dabeisein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei der stationären Aufnahme hören. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann können Sie keine Episode verpassen. Und falls Sie uns weiterempfehlen möchten, die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.